West Radio.
Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter. Deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Was dich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null, lass uns neue Lieder singen, so wie zwei Helikopter. Schweben wir über den Dingen. Und was da unten los ist, ist egal. Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten will ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten, wieder geile Zeiten warten. Er lässt zusammenhalten. Kommt die Sonne durch, wir sind doch Lichtgestalten, ey, das weißt du doch. Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten. Denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten, wieder geile Zeiten warten, wieder gute Zeiten warten.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind wieder da. Oder besser gesagt, wir sind noch da. Durch den Umzug unseres Aufnahmestudios von der Volkshochschule im Egidimarkt zum Medienforum am Verspol ist leider die letzte Sendung ausgefallen. Ja, aber jetzt zu den Nachrichten der letzten Zeit. Wir hören ständig und immer wieder Informationen über die Flüchtlingskatastrophe aus Syrien und den nordafrikanischen Ländern. In dem Zusammenhang erinnern wir uns an unsere eigene Geschichte, an Flucht und Vertreibung der Ost- und Südostdeutschen aus Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesien, dem Sudetenland und den weiteren Siedlungsgebieten im Osten am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und danach. In den Menschen werden Erinnerungen wach und seelische Wunden brechen wieder auf.
Christel Wiedke stammt aus Barten, einem kleinen Ort etwa 100 Kilometer von Königsberg entfernt. Sie ist 14 Jahre alt, als die ersten Flüchtlingstrecks bei Schnee und Eis an ihrem Elternhaus vorbeiziehen.
Wir rannten auf der Straße rum, wir fanden das alles interessant. Die Flüchtlinge, die da zogen und die Soldaten, die sich fertig machten, die abhauten. Also das, und da kommt meine Mutter aus dem Geschäft und sagt, in einer halben Stunde müssen wir hier raus. Und was nun? Nichts geplant, gar nichts, nichts, nichts.
Christel Bethke flüchtet im Januar 1945. Gemeinsam mit ihrer Mutter und Hans, ihrem 16-jährigen Bruder.
Als wir rausgingen aus der Wohnung, da war noch diese Sache, schließen wir nicht ab. Man hat ja gedacht, man kommt, also man konnte sich das nicht vorstellen, dass man nicht mehr zurückkommt. Ich kann mich nicht entsinnen, dass da großes Abschiednehmen war. Das war nicht der Fall. Wir hatten zu tun, dass wir vorwärts kamen. Die Straßen waren glatt. Die Pferde rutschten aus, da hat man zum ersten Mal gesehen, verendende Pferde, die rutschten ab, man hätte das ganz anders organisieren müssen.
Eigentlich will die Familie zusammenbleiben. Doch dann bekommen die Frauen das Angebot, in einem LKW der deutschen Truppen mitzufahren.
Da kam die Trennung von meinem Bruder Hans, der mit dem Rad war. Da ging es darum, er wollte das Rad nicht stehen lassen. Und er blieb mit dem Rad und wir stiegen ein. Und dann wurde verabredet, wir treffen uns. Ich glaube, der nächste Ort war Heiligenbeil. Heiligenbeil, da wollten wir uns treffen. Das ist noch das letzte Bild eigentlich, an das ich mich erinnere, dass ich meinen Bruder zuletzt sehe, meinen Bruder Hans. Wir waren so besessen von dem Überleben, jetzt den nächsten Schritt zu tun. Es war kalt, wenn einem die Handschuhe verloren gingen. Das war eine Katastrophe. Ich hatte erfrorene Füße und das Gesicht war erfroren. Wenn man denkt, ich habe eine Säufernase, dann ist das immer noch der Frost.
Sie müssen über das zugefrorene frische Haff mit tausenden anderer Flüchtlinge.
Die ließen ihre Kinder tot da. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, höchstens vielleicht ein bisschen Schnee rüber. Oder die Alten, die saßen am Baum und die waren da erstarrt. Die saßen da, als ob sie sich da zur Ruhe gesetzt hatten, nur verpusten wollten sich, dabei waren sie tot.
Auch die Schauspielerin Ingrid van Bergen hat einen Vertreibungshintergrund. Sie wurde 1931 in Danzig geboren. Sie verbrachte ihre frühe Jugend in Masuren in Ostpreußen. Nachdem der Vater an der Ostfront gefallen war, zog die Familie nach Zoppot, einem Vorort Danzigs. Van Bergens Mutter floh nach den sowjetischen Luftangriffen auf Danzig gegen Ende des Zweiten Weltkrieges mit den 4 Kindern, mit einem Schiff und weiteren 2000 Menschen an Bord über die Ostsee. Ein Angriff sowjetischer Bomber vor der Halbinsel Hela beschädigte und versenkte schließlich das Schiff, etwa 500 Menschen starben. Die Familie wurde mit einem Beiboot auf die Halbinsel gerettet. Dort wurde sie nach eigenen Angaben als damals 13-Jährige von einem russischen Soldaten vergewaltigt. Die Mutter versuchte ein weiteres Mal die Flucht mit einem Schiff, diesmal mit dem Ziel Kopenhagen, weil die deutschen Häfen wegen havarierter Schiffe blockiert waren. Van Bergen schilderte diese Situation: Wir hatten überhaupt keine Angst mehr, wir waren ganz fatalistisch. Viele Familien leben noch jahrelang im Westen in Behelfsunterkünften. Was es heißt, das Trauma der Flucht zu überwinden, den Verlust der Heimat und Freunde, wird nicht gesprochen. Die Menschen haben überlebt, doch in dem zerstörten Land fehlt es an allem.
Wenn du am Abgrund stehst, ein Weg führt weiter. Du weichst weder ein noch aus. Wenn du zu Boden gehst, kämpf und werd nicht leiser. Richte den Blick zum Himmel auf. Bis du wieder oben stehst und du fühlst dich leichter, ist die Angst doch noch so groß, lass das Leben niemals los. Power. Du durchtauchst die Tränenflut, so stark wie dein Wille ist, so schnell zerbricht die Mauer, du fasst wieder neuen Mut, fasst wieder neuen Mut.
Und jetzt möchte ich Sie 70 Jahre weiter entführen, in das Berlin 2016. In der Zwischenzeit ab 1950 hatten sich die Vertriebenen gesucht und dann in vereinigten Landsmannschaften zusammengefunden. Die Landsmannschaften schlossen sich unter dem Dach des Bundes der Vertriebenen zusammen. Und in diesem Jahr hatte sich der BDV, der Bund der Vertriebenen, die Bundesvertretung in Berlin mit ihrem Präsidenten Dr. Bernd Fabricius anlässlich des Jahresempfanges etwas Besonderes ausgedacht. Es hatte sich nämlich bis Berlin herumgesprochen, dass der Münsteraner Großdechant Prälat Franz Jung die Menschen aus seiner Heimat Schlesien und all die vielen anderen, die ihre Heimat verloren hatten, nicht der Vergessenheit überließ und sie seelsorgerisch und menschlich sozial betreute. Auch hat sich Prälat Franz Jung als wahrer Brückenbauer in die Heimat zu den dort noch lebenden Deutschen und den jetzigen polnischen Bewohnern erwiesen. Dieser Verdienst sollte nicht unbemerkt bleiben und auch entsprechend honoriert werden. hören wir einmal in die Laudatio von Präsident Dr. Bernd Fabricius hinein.
Menschlichkeit, meine Damen und Herren, ist ein guter Oberbegriff für die Ehrung, die ich nun vornehmen möchte und die ich an den Abschluss meiner kurzen Begrüßung stelle. In Anwesenheit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie des Apostolischen Nunzius in Deutschland, Nikolai Petrovic, freue ich mich sehr, heute die Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen, unsere höchste Auszeichnung, verleihen zu dürfen. Und ich bitte Sie, Herr Großdechant, Prälat Franz Jung, deswegen. Es ist mir eine besondere Ehre und große Freude, Ihnen die höchste Auszeichnung unseres Verbands, die Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen, überreichen zu dürfen. Seit nunmehr fast 60 Jahren richtet sich das gesamte Wirken und Streben von Prälat Franz Jung danach aus, den Vertriebenen geistliche und menschliche Stütze zu sein. Geboren 1936 in Neuendorf in der Grafschaft Glatz in Schlesien, als eines von 9 Kindern wurde Franz Jung bereits als Kind 1946 mit dem schweren Schicksal der Vertreibung konfrontiert. Sein Weg führte ihn dann als Jugendlichen zur Glaser Jugend, aus deren Mitte heraus in eine aktive, nachhaltige, vertriebene Arbeit aus tiefer Liebe zur Heimat begann, die bis heute fortdauert. Rückblickend relativ sein ganzes Leben der Seelsorge besonders der Menschen aus der Grafschaft Glatz gewidmet. Durch seine Arbeit hat er nachhaltig zur Milderung des harten Vertreibungsschicksals beigetragen. In das Amt des Großdechanten, das ist ein Titel, den vor ihm nur wenige trugen und vermutlich nach ihm keiner mehr tragen wird, wurde 1983 als Diözesanpräses der katholischen Arbeitnehmerbewegung berufen. Bereits 1985 gründete er den Pastoralrat der Grafschaft Glatz. Prälat Jung war bis 1998 Mitglied der Bischofskonferenz und von 1989 bis 1999 noch Pfarrer in St. Egidi, Münster. Als besonderen Höhepunkt seiner Berufung im Dienste der Heimatvertriebenen sehe ich die Seligsprechung des Glatzer Jugendkaplans Gerhard Hirschfelder, um die er sich lange und letztlich erfolgreich bemüht hat. Im Heimatwerk Grafschaft Glatz wird durch seine Regie mit Beharrlichkeit daran gearbeitet, die Identität der Heimatvertriebenen in religiösem Leben bei Wallfahrten und Treffen kultureller Art zu bewahren. Ich erinnere an die jährlichen Wallfahrten nach Telte und nach Werl, an denen tausende Glatzer teilnehmen, aber auch an die Wallfahrten zu den Gnadenorten im Glatzer Land, die für die Heimatvertriebenen Schlesier eine besondere Bedeutung haben. Stärkung der Glatzer Identität einerseits, Brückenbau zwischen Heimatvertriebenen und heutigen Bewohnern der ehemaligen Grafschaft andererseits, diesen Spagat vollbringt die ehemalige Glatzer Visitatur und ihre Nachfolgeorganisation, das Heimatwerk, seit Jahrzehnten. Als Großdechant ist Prälat Franz Jung der Oberpriester der Glatzer.
Ja, als Oberpriester der Glatzer ist Franz Jung natürlich besonders den Münsteranern, insbesondere durch seine Messen zu allen hohen Feiertagen, in der Kirche der Katharinenschwestern am Ermlandweg bekannt. Dr. Bernd Fabricius fuhr fort.
Das Präsidium des BDV hat sich einstimmig entschieden, Sie, Großdechant Prälat Franz Jung, für Ihre jahrzehntelangen Verdienste um die Belange der deutschen Heimatvertriebenen zu ehren.
Aber auch die Bundeskanzlerin wandte sich an den Münsteraner Schlesier Großdechant Franz Jung, der, wie ich einmal hier sagen darf, seinem Namen alle Ehre macht. Er ist in seinem Amt und für seine Aufgaben jung geblieben. Angela Merkel sagte:
Exzellenzen, meine Damen und Herren und sehr geehrter Herr Prälat Jung, auch von mir einen ganz herzlichen Glückwunsch zur Verleihung der Ehrenplakette. Über Jahrzehnte hinweg, wir haben es eben gehört, haben Sie sich den Anliegen der deutschen Vertriebenen angenommen, insbesondere auch in Ihrem Amt als Großdechant. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn ich hier noch einmal sage, dass Sie die deutsch-polnische Verbundenheit geradezu leben. Sie haben ein eins und andere Mal gezeigt, worauf es in guter Nachbarschaft auch und besonders ankommt. Auf Versöhnung und auf Verständigung. Nicht irgendwie, sondern im Bewusstsein, wie Sie es eben auch gesagt haben, der eigenen Geschichte, die unsere Identität mehr prägt, als uns im täglichen Leben oft bewusst ist. Und gerade wenn ich in diesen Monaten so manche Entwicklungen mir anschaue auf der Welt, dann ist es gut, man hat ein bestimmtes geschichtliches Grundwissen. Ein friedliches und gedeihliches Miteinander der Völker und Nationen lässt sich nicht einfach verordnen. Es wird vielmehr von vielzähligen Partnern getragen, die sich aufeinander einlassen, die auch Meinungsverschiedenheiten nicht davon abbringen, Kontakte zu pflegen. Den Vertriebenen, ihren Familien und Verbänden kommt seit jeher eine Schlüsselrolle im europäischen Dialog zu, wenn es um diese Fragen geht. Ihre guten Kontakte, ihre Verbundenheit zur Heimat und ihr Interesse an dortigen Entwicklungen machen sie zu Brückenbauern in einem Europa, das letztlich nur so stark ist, wie es auch einig ist. Und genau daran lässt sich ermessen, wie wertvoll in und für Europa das vertrauensbildende Wirken der Vertriebenen und ihrer Organisation ist. Dafür sind und bleiben wir in der Bundesregierung Ihnen ganz herzlich zu Dank verpflichtet. Dankeschön.
Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit.
Ich hatte in all dem Trubel noch die Möglichkeit, den so geehrten schlesischen Großdichern Franz Jung aus Münster zu interviewen. Auf meine Frage, was Franz Jung zu seiner Auszeichnung sagte, antwortete er in seiner bekannten, humorvollen Art.
Ich bin völlig platt.
Ja, schön.
Ich habe das eigentlich nur angenommen, weil ich so spürte, das ehrt die Vertriebenen. Und unser Glas hat natürlich besonders, so ein kleiner Großdichrand wird also dann plötzlich mitten in den Rummel hineingeschmissen. Das tut unseren Leuten gut, aber weiß kaum jemand, dass ich diese Ehrung bekomme, weil ich einfach geschwiegen habe, wollte auch nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn eine Bundeskanzlerin meine Tätigkeit schon bejaht und stärkt und stützt, dann habe ich sofort ihr das Manuskript genommen. Das kann man aufbauen und sagen, die Politik nimmt das wahr, dass wir noch da sind.
Ja,
und,
ja.
Und auch noch Hilfe brauchen,
ja.
Und auch Hilfe geben in der Versöhnung. Da haben wir nur genug getan, auch mit der Hilfswelle-Geschichte. Heute erkenne ich das noch viel tiefer als vor 10 Jahren, als wir da mitten im Prozess waren. Und es tut einfach den Vertriebenen gut, wenn auch einer der Priester, der Visitatoren, so eine Auszeichnung bekommt.
Ja.
Und da habe ich gesagt, mache ich, mache aber kein großes Aufsehen. Aber jetzt bin ich einfach dazwischen und mein Gott, das ist ja ein Drama hier. Aber schon eine tolle Geschichte.
Ja, das haben Sie auch verdient.
Ja, das, man, ja, jeder Arbeit, der zugute kann.
Ja,
und wenn ich nicht so gute Mitarbeiter hätte, meine Glaser, alte Jugendtruppe, die haben ja die ganze Arbeit über 30 Jahre mitgetragen, dann hätten wir bei Weitem nicht das machen können, was wir jetzt machen.
Ja.
Also ich bin dankbar und die Auszeichnung ist, gilt allen Betriebenen, nicht nur Glaser, auch Schlesiern und Ermländern. Es läuft schon ganz gut.
So wie Franz Jung in der Kindheit Flucht und Vertreibung erlebt hat, kann auch Sigrid Schuster-Schmar, 1933 in Breslau geboren und in Oberschlesien aufgewachsen, aus dieser Zeit erzählen. Nach dem Krieg kam sie 1946 nach Münster, ging hier zur Schule und hat in Münster Abitur gemacht. Sie war im April in Münster gewesen und hatte aus ihrem Leben erzählt. Der hoffnungsvolle Titel ihres Buches lautet »Wir sehen uns bestimmt wieder«.
Und ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen worden bin, um Ihnen mal etwas noch als Zeitzeugin zu erzählen. Viele von Ihnen sind ja selber Zeitzeugen. Und ich kann nur sagen, ich bin am 15. Juli 1946 nach Münster gekommen, als vertriebenes Kind. Und da war ich 13 Jahre alt und habe also schon einiges so halb von Erwachsenen mitbekommen, halb von aus der kindlichen Sicht. Und das sind Sachen, die mich auch heute noch bewegen. Ich kann dazu sagen, ich habe damals schon angefangen zu schreiben. Ich wurde ja eben auch vorgestellt, ich habe ein paar Bücher dann geschrieben, die aber alle was mit Vertreibung und neuer Heimat und sowas zu tun haben. Eins hieß nämlich, Staatsangehörigkeit griechisch. Da habe ich es mit einem Gast, von einem Gastarbeiterkind erzählt, das hier aufwächst und dann nach Griechenland wieder zurück muss und sich die ganze Zeit fragt, wo ist meine Heimat? Wo gehöre ich eigentlich hin? Das waren aber alles Vorläufer, dann würde ich sagen, heute von heute aus gesehen für dieses Buch. Und das beruht auf einem Tagebuch, das ich als Kind damals geführt habe, als 12-Jährige, 13-Jährige. War so ein kleines Oktavheftchen, ich habe es auch immer noch hier dabei, mit Bleistift geschrieben. Manchmal sogar im fahrenden Zug, wie ich dann geschrieben habe. Und dann habe ich alle Orte notiert, wo wir durchgekommen sind, die Lager und so weiter. Auch die ersten die Monate in Liegnitz noch. Ja, das beruht also darauf. Und dann habe ich mich dann als letztes meiner Bücher dahingesetzt und diese Sache dann als eine Geschichte aufgeschrieben. Die Geschichte, die Leute haben andere Namen. Es ist also nicht so, dass ich meine eigene mit meinem eigenen Namen erzähle oder so, ganz direkt nacherzählt, sondern es ist ein bisschen literarisch geformt. Ich habe einige Sachen ausgeschmückt, nichts verändert, alles ist so geschehen, das haben mir viele bestätigt später, das ist wirklich alles so passiert. Aber ich habe die Namen geändert, ich wollte auch für mich den Abstand haben, vielleicht lag es daran, dass ich das Kind hier nicht Sigrid heißt, sondern die heißt eben Wilma, die hier im Hauptsache im Mittelpunkt steht. Also die Familie besteht 1945 aus der Wilma, das ist die Älteste, die hat noch zwei Schwestern, die sind jeweils 6 und 10 Jahre jünger als sie. sind also die Kleinste ist bei der Vertreibung mal knapp 3 Jahre, 2, erst 45. Und die Mittlere, die war damals gerade 5. Und die Älteste war eben bei der Vertreibung 1945 knapp 12. Und da gibt es dann noch die Mutter dazu natürlich. Der Vater ist zurzeit UK gestellt, der war also daheim in diesen Wochen und Monaten, kam aber dann nach Russland und wusste man aber lange nicht von ihm. Und diese Familie macht sich nun am 18. Januar 1945 auf, um diesem Evakuierungsbefehl zu folgen, der in Guten Tag ausgegeben wurde. Also am Tag davor waren wir noch in der Schule und da hieß es plötzlich, morgen braucht ihr nicht mehr zu kommen. Haben wir uns natürlich erstmal gefreut, aber natürlich wusste man einiges auch in Guten Tag Bescheid, dass da jetzt was Schlimmes passieren würde. Wir sind dann ungefähr mit einem der letzten Züge aus Guten Tag rausgefahren, um in Liegnitz Station zu machen und dort noch eine Tante mitzunehmen eventuell. Es ging nicht gleich in den Westen, wir hatten keine Verwandtschaft im Westen. Es ging also nicht so geradlinig. Und dann wollten wir von Liegnitz aus noch die Großeltern auch noch mitnehmen, die wohnten im Raum Sagan.
Guten Tag und Sagan lagen in Oberschlesien. Das Buch war für Kinder und Jugendliche geschrieben, um deutlich zu machen, wie Kinder die Kriegszeit erlebt hatten. Sigrid Schuster-Schmar erzählte weiter.
Bei der Großmutter, beim Großvater, kurze Zeit herrschte Unruhe und Hektik im Haus. Die Mütter, ich muss dazu sagen, da gehörte inzwischen auch noch die Schwester meiner Mutter dazu. Wir waren dann zusammen, hatten sich sozusagen zusammengeschlossen, um gemeinsam jetzt die Heimat zu verlassen. Die Mütter verstauten ihre Sachen schon zum zweiten Mal in den Koffern. Die Großmutter suchte zusammen, was ihr wichtig erschien. Ich half bald der einen, bald der anderen und beantwortete zwischendurch Monis Fragen, das ist die mittlere Schwester, warum wir denn schon wieder alles einpacken und ob wir wieder so viele Tage mit dem Zug fahren und wieder heulende Bomber und krachende Granaten aushalten müssten und ob der Vati uns am Ende erwarten wird. Ich rechnete aus. Vor genau 3 Wochen hatten wir Guten Tag verlassen. Dort waren jetzt längst die Russen. Was mochten sie alles angerichtet haben? Zu Hause, in unserer Wohnung, auf unserer Straße, bei Uschi, bei Josel. Als ich mich am letzten Abend noch einmal in das untere Stockwerk zur Toilette schlich, an Koffern, Taschen, Bündeln und Hannes voll bepackt im Kinderwagen vorbei, in dem sie selbst ja auch noch Platz finden musste, hörte ich Schüsse, beängstigend nah und deutlich. Das waren keine riesigen Kanonen, das waren Maschinengewehre. Ich machte das Licht aus und öffnete das Fenster einen Spalt. Jetzt war draußen alles still und nur die Eisschollen auf dem Fluss, das war der Bober, knirschten rumpelnd aneinander. Ich ging zurück ins Bett, aber beruhigt war ich nicht. Jemand schoss. Jemand schoss in meine Träume hinein. Etwas dröhnte und klirrte mit jaulenden Motoren und mahlenden Panzerketten. Jemand brüllte in unverständlicher Sprache ganz nah direkt vor unserem Fenster. Ich träumte. Ich lag hier im Bett bei den Großeltern, spürte Moni neben mir. Ganz gewiss träumte ich. Gleich würde ich aufwachen. Da rührte sich auch meine kleine Schwester. Was machen die? Ich riss die Augen auf. Das Zimmer war dunkel. Aber etwas raschelte. Jemand machte sich an der Verdunklung zu schaffen, das Rollo schnappte hoch und fiel krachend aus der Verankerung auf den Boden. Nein! Das war Tante Ellas Stimme, laut und gellend. Gleichzeitig Mutters Schrei. Die Russen! Es sind die Russen! Ich sprang aus dem Bett. Panzer, stählerne Ungetüme in der Morgendämmerung, dahinter Soldaten, fremde Uniformen, noch mehr Panzer, die sich um die Straßenecke wälzten, noch mehr Soldaten mit Stahlhelmen liefen am Straßenrand entlang, den Karabiner im Anschlag, ab und zu von aufblitzendem Mündungsfeuer erhellt, brüllend, schreiend, die Kettengeräusche übertrumpfend. Hurra! Ich zitterte. Die fremden, feindlichen, furchtbaren Russen waren da, der schrecklichste aller vorstellbaren Schrecken. Die Russen! Ich weiß nicht, wie lange ich am Fenster blieb, wie lange es dauerte, bis ich angezogen war, ob ich überhaupt angezogen war, als die ersten 3 oder 4 Soldaten johlend zur Haustür hereinstürmten. Soldati Germanski! Die Tür knallte an die Wand. Einer der Männer stürzte zum Schrank, riss ihn auf, stocherte mit dem Gewehrlauf zwischen den Kleidern herum, fuhr mit ihm unters Bett, unter das von Mutter, unter meines. Moni lag noch drin und schrie auf. Er brüllte sie in der Fremdensprache an. Der andere Soldat stand in der Tür, hielt den Karabiner auf uns gerichtet, beobachtete uns aus schmalen Augen. Hinter ihm tauchte der Großvater auf. »Nix, Soldati«, hörte ich seine Stimme. »Hier gibt es keine Soldaten, nur Frauen und Kinder.« »Hurra, Frau, Frau«, schrie der Soldat im Zimmer.
Ja, und was dann kam, können wir uns nur vorstellen. In unserer letzten Sendung hatten wir mit einer neuen Serie begonnen, Einspruch. Hören wir heute eine neue Folge von und mit Herbert Kober.
In unserer neuen Rubrik Einspruch befassen wir uns dieses Mal mit Städtenamen. Genauer mit der Unsitte unserer Medien, ehemals deutsche Städte mit polnischen oder russischen Ortsnamen zu belegen. Anstoß zu meinem heutigen Einspruch gab eine Meldung im DLF, im Deutschlandfunk, am 19. Mai. Im Anschluss an die 13 Uhr Nachrichten wurde dort berichtet, dass Russland als Reaktion auf die Verstärkung der NATO in den ehemaligen Ostblockländern erwäge, Iskander-Raketensysteme in der russischen Exklave Kaliningrad zu stationieren. Kaliningrad. Vorweg einmal ein Blick über Deutschland hinaus auf Städtenamen in der Weltkarte. Haben Sie schon jemals im Radio, im Fernsehen oder in sonstigen Medien den Namen Terrabulus gehört? Nein, es ist der amtliche Name der Hauptstadt eines afrikanischen Landes mit rund 7 Millionen Einwohnern. Oder haben Sie in der Zeitung die Namen El Quahira, Dimaschk, El Iskandaria, Tbilisi gelesen? Auch nicht. Ich will Sie gerne aufklären. Terrabulus, das ist Tripolis, die Hauptstadt Libyens. Die anderen Namen sind die offiziellen Bezeichnungen für die Städte Kairo, Damaskus, Alexandria und Tiflis. Aber kein deutscher Journalist käme auf die Idee, diese Orte anders als mit ihren gebräuchlichen deutschen Namen zu benennen. Ganz anders aber die erwähnte Meldung im Deutschlandfunk Kaliningrad. Dabei hat Kaliningrad einen uralten deutschen Namen, Königsberg. Im Jahr 1724 wurden drei an der Pregel liegende Städte, nämlich Altstadt, Kneiphof und Löbenicht, zur Stadt Königsberg vereinigt. Doch noch nicht einmal als Ergänzung wurde in dem Sender, der sich auch noch Deutschlandfunk nennt, der deutsche Name Königsberg hinzugefügt. Und leider verhalten sich unsere Medien generell so, auch die Münsterschen Zeitungen. Wenn über ehemalige ostdeutsche Städte oder Regionen berichtet wird, werden die deutschen Namen sehr stiefmütterlich behandelt. Die Namen dieser Städte wie Danzig, Memel, Stettin und, wie geschildert, auch Königsberg, werden häufig nur mit ihren polnischen oder russischen Bezeichnungen genannt, großzügigerweise auch mal unter Hinzufügung des deutschen Namens in einem Klammerzusatz. Oft aber heißt es nur, gedankenlos, Gdansk, Klaipeda, Tschetschen oder Kaliningrad. Kleinere Orte wie der berühmte Wintersportort Krummhübel im Riesengebirge, die Bezirksstadt Allenstein in Ostpreußen oder die Industrie- und Kreisstadt Waldenburg in Schlesien werden in der Regel nur noch mit ihren polnischen Namen bezeichnet. Dies auch noch zungenbrecherisch, wie zum Beispiel bei Waldenburg, Wobschich. So wurde vor einiger Zeit in Berichten über einen vermuteten Nazi-Goldzug in einem Bergwerkstollen bei Waldenburg in der Regel von Wobschich geschrieben. Auch in Münster war kürzlich die nachrangige Behandlung eines deutschen Ortsnamens festzustellen, so in den Westfälischen Nachrichten am 16. April 2016. Dort wurde über einen militärischen Zwischenfall vor der Küste Ostpreußens berichtet. Russische Kampfflugzeuge hatten einen amerikanischen Zerstörer in zu niedriger Höhe überflogen. Die Zeitung schrieb von diesen Flügen vor der russischen Exklave Kaliningrad. Allerdings wenigstens mit dem Klammerzusatz Königsberg. Und so geschah es auch in einem von den hiesigen Zeitungen übernommenen dpa-Bericht vom 13. Mai über Iskander-Raketen in der Ostsee, Exklave Kaliningrad, wobei wieder nur nachrangig noch Königsberg hinzugefügt wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass unser vertrauter Name Königsberg stets an erster Stelle genannt worden wäre, allenfalls mit dem erläuternden Zusatz des russischen Namens. Haben Sie, die mir jetzt zuhören, in Berichten über Lissabon, Florenz und Mailand, jemals statt dieser deutschen Bezeichnungen die amtlichen Namen Lisboa, Firenze und Milano gehört oder gelesen? Sicher nicht. Auch nicht mit einer deutschnamigen Ergänzung. Heimatvertriebene jedenfalls schmerzt die takt- und lieblose Behandlung der Namen ihrer Geburtsorte und Herkunftsgebiete. Und dagegen richtet sich mein heutiger Einspruch. Geboren wurde ich übrigens in dem kleinen schlesischen Gebirgsdorf Rosenthal. Dieser, mein Heimatort, wird für mich und meine Landsleute jedenfalls nie Ružanka, sondern immer Rosenthal heißen.
Thank you.
Ich komme jetzt noch einmal ganz kurz auf den Empfang des Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabricius, zurück, von dem Prälat Franz Jung geehrt worden war. Es geht um die Entschädigung der deutschen zivilen Zwangsarbeiter, junge Menschen, die bei Ausbruch des Krieges noch nicht im Kriegsdienst waren, wurden als Zivilisten in der Regel nach Sibirien verschleppt, um dort Fronarbeit zu leisten. Angela Merkel kündigte nun eine lang hinausgezögerte Entschädigung an.
Ein anderes Anliegen, das dem Bund der Vertriebenen seit langem, ich darf wirklich sagen seit langem, am Herzen lag, war und ist die Entschädigung der zivilen deutschen Zwangsarbeiter. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dafür in den nächsten 3 Jahren Haushaltsmittel in Höhe von 50 Millionen Euro bereitzustellen. Wir wissen, es kann dabei nur um eine symbolische Anerkennung persönlichen Leids gehen, dennoch ein, wenn auch spätes, wichtiges Zeichen, dass uns das erlittene Schicksal vieler Menschen bewusst ist. Es muss ja dann auch das Geld noch bei den Betroffenen ankommen. Die Zeit drängt und deshalb werden wir alles daran setzen, dass das auch zügig geschieht.
Na, hoffen wir das Beste. Die Betreffenden mögen sich bitte beim BDV in Bonn oder Berlin melden. So, damit wären wir mal wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Sie hörten Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 3. Juli um 19 Uhr, kurz nach den Nachrichten. Bis dahin, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how